herzlich willkommen zu einer neuen Folge von No More Leadership, dem Podcast, der Unternehmensführung neu denkt. Ich bin Volkmar Helfrecht und zusammen mit Professor Striebling tauchen wir heute wieder tief in die Welt der Unternehmensführung ein. Wir sprechen über echte Herausforderungen, authentische Geschichten aus der Praxis und Lösungen mit Sofortnutzen. Heute geht es um Multiprojektmanagement.
Um Himmels Willen, Striebling. Ich bin noch mit einem schon überfordert.
Ja, jetzt müssen wir gleich etwas vorweg schicken. Wenn Zuhörer im Projektmanagement aktiv sind, also richtig ständig mit Projekten zu tun haben, zum Beispiel IT-Projekte oder Ähnliches, dann wird diese Podcast-Folge Ihnen nichts Neues bringen.
Hören Sie andere an.
Hören Sie andere an, genau. Wir werden nämlich jetzt nicht in die Tiefe einsteigen der Projektmanagement-Kompetenz, sondern wir werden uns mit jenen beschäftigen, die ihre tägliche Arbeit haben, aber nebenbei auch noch ein paar Projekte zu machen haben im Laden, im Unternehmen. Und dann nicht nur eins, sondern zwei, drei, vier. In unterschiedlichen Teams, die vielleicht noch gar nicht richtig verstehen. Also der normale Wahnsinn in deutschen Unternehmen. Nicht jetzt in den normalen Projektmanagement-Teams oder in Unternehmen, wo es eh nur Projekte gibt, weil die sind das gewohnt, die kennen das, die haben ihre Struktur danach, die haben ihre Prozesse danach. Aber in vielen Unternehmen sind die Prozesse und Strukturen auf Standardtätigkeit ausgerichtet und jedes Projekt ist dann eine einzige Katastrophe.
Eben, und da tatsächlich den Erste-Hilfe-Kasten vielleicht mal auszupacken, so muss man vielleicht diese Folge verstehen. Und für jemanden, der da noch etwas unbedarft rangeht, ungeübt ist, dass so jemand dann auch mit Projekten zurechtkommen kann. Weil das wird ja auch immer mehr. Wir haben Projekte, sei es neue Software einführen, Change-Projekte. Und dann hat man irgendwann mal gehört, das muss man als Projekt aufsetzen und dann ist man schon dran. Auch wenn das eigentlich gar nicht in der Unternehmensstruktur beheimatet wäre.
Kurz zu Projekten. Projekte, was sind Projekte? Projekte sind neuartig. Das heißt, so in der Form, es gibt nichts, etwas, ich aus der Schublade rausziehe und sage, so mache ich es jetzt eins zu eins nach. Sondern es hat für
das
mich
hatten einen, wir schon mal, genau, sozusagen sowas. Ja,
genau. Es hat so einen Neuartigkeitsgrad für mich. Es ist schon so, ich sage, es braucht auch ein Projekt, hat ein Ziel, also wo geht's hin? Ne? Es ist nicht nur Brainstorming-Projekt. Oft ist es interdisziplinär. Das bedeutet, mehrere Abteilungen arbeiten oft dran. Es ist dementsprechend auch nicht im Organigramm angesetzt, dass ich sage, da ist unser Projektteam, sondern es läuft oft gegen das Organigramm. Das heißt, wir haben eine trägt die Verantwortung und der braucht andere, die ihm helfen, die in unterschiedlichen Abteilungen sitzen, interdisziplinär. Und dadurch läuft es gegen das Organigramm. Macht es gerade bei Entscheidungskompetenz nicht so einfach. Umso wichtiger, dass wir jemanden haben in der Führung, in der Führungsverantwortung, der was zu sagen hat in dem Laden, der hinter dem Projekt steht. Ansonsten fühle ich mich ganz schön alleingelassen als Projektverantwortlicher. Ja. Ein Projekt hat immer einen Anfang und ein Ende. Das zeichnet auch ein Projekt aus. Es hat einen Komplexitätsgrad. Das heißt, ich weiß noch nicht zu Beginn, wo es am Ende wirklich rausgeht. Also viel, was da auf mich zukommt, was ich noch nicht weiß und sich erst zeigen wird. Und trotzdem, ganz wichtig, Ressourcen sind begrenzt. Also ich habe nicht unendlich Zeit und Geld für so ein Projekt. Das zeichnet so ein Projekt aus. Und jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt, soll jetzt eine Software, keine Ahnung, Chef hat gesagt, Mensch, nutzt doch mal mehr KI in eurer Abteilung. Jetzt bin ich gerade dabei, ChatGPT in die Abteilung noch mehr zu nutzen. Alle machen schon irgendwie. Aber ich habe eigentlich meine Kernarbeit, die damit gar nichts zu tun hat. Jetzt kommt noch HR auf mich zu und sagt, Mensch, Volkmar, du machst doch mal so Jahresgespräche mit den Mitarbeitern. Wir müssen mal den gesamten Bogen da überarbeiten. Der ist schon ein bisschen veraltet. Könntest du da helfen? Wo ich natürlich gerne ja sage. Ehre für mich. Also zweites Projekt mit an der Backe, wo ich nicht hauptverantwortlich trage, sondern irgendwo so mit dazu wirke. Und dann kommt auch noch der Chef auf mich zu. Mein Mensch folgt mal. Wir haben da so eine Produktidee. Es ist nur mal so eine Idee. Und ich würde mal gerne, dass du so reinhörst in den Markt bei euren Kunden. Wie sieht es denn da so aus? Wie groß ist denn da das Interesse? Dass du ein bisschen Research betreibst. Das sind jetzt also Dinge, die jetzt auf den ersten Blick machbar erscheinen, aber parallel mit der eigentlichen Arbeit uns dann doch wieder fordert. So, wie geht man da jetzt ran? Und da wäre jetzt mein erster Hinweis. Das Erste, was man braucht, ist, ich brauche einen Überblick. Ich brauche einen Überblick, dass ich weiß.
Überraschend.
Überraschend, genau. Ich brauche einen Überblick, dass ich weiß, was sind denn jetzt die Projekte, an denen ich mitwirke. Wer hat denn da die Hauptverantwortung für das Projekt und welche Aufgaben liegen denn bei mir? Zumindest man weiß ja immer noch nicht alle Aufgaben, die auf mich zukommen, aber die Aufgaben, die ich jetzt in naher Zukunft umsetzen soll. Also ich setze mich zusammen mit HR und sage, HR, Volkmann könnte sich da und darum kümmern. Dann weiß ich, okay, das sind schon mal meine Aufgaben. Ich weiß, da kommt noch mehr auf mich zu, aber das mache ich jetzt erstmal. Das heißt, ich brauche einen Überblick und da kann es helfen, für jedes Projekt eine eigene To-Do-Liste zu haben. Also ich also weiß, wo sind die Aufgaben, in welchem Projekt. Idealerweise mit einem anständigen IT-Tool sich auch die Aufgaben der anderen, ne, woran die gerade so arbeiten. Und ich habe aber auch einen Überblick über meine täglichen Aufgaben. Also davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass ich meine normale Arbeit im Griff habe. Also wenn ich die noch nicht im Griff habe und dann noch Multiprojektmanagement betreiben will, habe ich echt ein Thema. Also davon gehe ich jetzt mal aus, die habe ich so halbwegs im Griff. Und dann brauche ich einen Überblick. Einen Überblick über die einzelnen Projekte.
Und ich würde behaupten, dass mit dem Überblick ist nochmal umso wichtiger als, ja, wie gesagt, nur eine Behauptung, so ein bisschen aus der Beobachtung heraus, dass viele Menschen gar nicht wissen, in wie vielen Projekten sie eigentlich drinstecken. Ja. Weil man hier mal ja, dort mal kurz genickt hat etc. und schon hat man irgendeinen Hut auf, den man vielleicht sich gar nicht selber aufgesetzt hätte. Es gibt den schönen Spruch, wer nicht Nein sagen kann, wird seine Ja's nicht halten können, deswegen muss man auch mal Nein sagen. Sagen wir viele, ich kann ja nicht meinem Chef Nein sagen. Nicht? Doch, man kann es vielleicht sagen, ah, stopp, das ist jetzt eine neue Aufgabe, wie sind denn da die Prioritäten? Heißt auch ein bisschen, ich schaffe nicht alles gleichzeitig. Nicht auch so kann man es dann vielleicht verklausulieren, so als ja, Gesprächsvariante. Aber dass sich da wirklich den Überblick zu verschaffen, was ist eigentlich momentan alles mein Job sozusagen und das hilft schon mal gut weiter. Und das dann zu strukturieren mit dem richtigen Tool. Haben Sie Tool-Vorschläge?
Ah ja, also Trello eignet sich natürlich als IT-Tool. Slack eignet sich, weil Slack ist so ein Vorteil, dass man auch gut miteinander kommunizieren kann über das Tool. Deswegen auch ein ganz pragmatisches Tool, natürlich Leadair. Aber da müssen wir mal gucken, um welche Art der Projekte es sich handelt. Leadair ist kein klassisches Projektmanagement-Tool, sondern eher ein Strategietool zur Unternehmenssteuerung. Dann gibt es natürlich mit MS Project, wer da Erfahrung hat. Ich finde es ein bisschen überdimensioniert, aber manchmal auch praktisch. Man kann aber auch ein Projekt über OneNote oder To-Do umsetzen, wenn es kleinere Projekte sind, auch praktikabel. Es gibt sogar eine Excel-Tabelle. Schön wäre halt, dass das Projektteam gemeinsam Zugriff hat. Das wäre ganz praktisch.
Als Alternative zu Trello, weil wir haben ja sicherlich auch viele Hörerinnen und Hörer, die da datenschutzaffin sind, könnte ich noch Meistertask vorstellen. Die dürften, das ist eine deutsche Software-Schmiede, soweit ich das weiß, wie sich das entwickelt, ob die mal übernommen werden oder nicht, das wird sicherlich auch sich noch zeigen. Aber das ist so ähnlich und das ist einfach eine sehr gute Struktur, weil man hier mit Karten auf Boards arbeitet letztendlich. Und dann kann man das natürlich sehr gut hin und her schieben, in unterschiedliche Projekte zuordnen oder in unterschiedliche Bearbeitungsstände überführen beispielsweise und kann damit einen sehr guten Überblick behalten. Mhm. Und das wäre vielleicht noch eine Ergänzung von meiner Seite aus. Tatsächlich Projektmanagement-Software, da sind wir schon sehr weit fortgeschritten. Ich glaube, für die meisten Projekte ist die gar nicht mal unbedingt erforderlich.
Praktisch wäre, finde ich, dass man sich mit dieser Software einfach auskennt. Also egal, was man nutzt für ein Tool, wäre schön, wenn man eine Ahnung hat, wie das Tool funktioniert. Das, da hat man viel, viel Ärger weniger, in Anführungszeichen. Also das wäre sozusagen das, was ich Ihnen auf jeden Fall alle empfehlen würde, sich mit den Tools zu beschäftigen, die Tools zu beherrschen. Und lieber nutzt man mal ein Tool, was vielleicht nicht das perfekte Tool ist für diese Aufgabe, aber womit jeder sich auskennt im Unternehmen oder jeder, der in einem Projekt arbeitet, sich auskennt.
Lieber eine To-Do-Liste als MS Project, das dann keiner nutzt, weil man sich nicht durchfindet, weil man nichts ändern kann oder sonst irgendwas. Ganz genau. Und da, Form follows Function letztendlich. Also da, wo ich gut mitarbeiten kann, was ich auch gerne nutze, das ist auch nochmal vielleicht ein Aspekt, was mir auch Spaß macht zu nutzen, das hilft dann auch schon mal gut weiter, dass ich auch dranbleibe, dass ich dann auch wirklich dort meine Projekte pflege.
Dann ist wichtig, dass wir ein klares Projektziel haben. Also warum tun wir das? Mit Projektziel meine ich jetzt nicht, dass von Anfang an schon feststeht, was hinten rauskommt. Das wissen wir ja oft nicht. Aber warum? Also ja, ich habe es gerade so den Punkt erwähnt, ja, wir bearbeiten oder überarbeiten jetzt mal fürs Jahresgespräch die Checkliste. Warum? Geschäftsführer kam auf uns zu, meinte, müssen wir mal ran. Warum? Ja, wir verwenden das schon längere Zeit. Und Problem, die meisten Führungskräfte wollen eigentlich damit gar nicht arbeiten. Ah, warum? Ja, die finden es unpraktisch, das funktioniert irgendwie nicht, es ist immer das Gleiche, das langweilt langsam. Ah, Haben wir da eine Umfrage schon gemacht? Wollen wir mit den Führungskräften nochmal genauer sprechen, was deren Bedürfnisse sind? Also durch dieses Warum, Warum, Warum kommen wir eigentlich, was soll denn das Ganze eigentlich? Aha, die Führungskräfte arbeiten nicht mehr damit und haben an die Geschäftsführung kommuniziert. Ja, das ist ja auch Scheiß-Checkliste, damit habe ich keine Lust zu arbeiten. Aha, da müssen wir also da ansetzen. Gut, wir brauchen also mehr Commitment der Führungskräfte, also müssen wir die rechtzeitig abholen, weil sonst basteln die wieder was zusammen, was der Chef super findet, was wir super finden, was die von Helfrecht auch super finden, die mich dabei beraten, aber dann die Führungskräfte irgendwie doof und dann stehen wir wieder am Anfang. Also warum tun wir das? Das gleiche auch mit dem ChatGPT, nutzt mal mehr Chat. Warum? Was ist denn das Ziel dahinter? Ja, wir wollen mehr automatisieren. Ah, okay, wir wollen, ist da das richtige Tool jetzt für uns? Also warum tun wir das? Diese Frage zu stellen.
Ich habe nur ein ganz persönliches Problem mit dem Wort warum.
Okay.
Das ist für mich so das inständige, das Paradebeispiel für die nervigste Kinderfrage aller Fragen oder vielleicht nach der Frage, wann sind wir da? Aber warum, bis dann irgendwann mal jemand sagt, so darum und jetzt ist Schluss. Tatsächlich da vielleicht noch ein bisschen mehr Feingefühl dran zu legen. Vom Kern her ist es richtig, ne? Aber warum fordert immer so ein bisschen die Rechtfertigung. Aber dass man eben eher fragt, was ist genau das Ziel? Ja, was wollen wir damit erreichen? Was war der ausschlaggebende Grund, warum, da sind wir natürlich wieder beim Warum, ja, aber weshalb das Problem sich gestellt hat, sowas in der Richtung, dass man eher auf diese Art von Fragen ausweicht, statt das Warum. Vom Kern her ist das genau das, die Vorgehensweise, nur vom Wording her würde ich da eine gewisse Variabilität an den Tag legen.
Richtig, weil sonst hat man das Gefühl, wenn einer zu oft nach warum fragt, er hat keine Lust. Ne?
Ja,
also genau. Frag fünfmal nach warum, dann hast du es vom Tisch.
Ja.
Genau, aber Projektziel sollte klar sein im Sinne von, was bezwecken wir damit?
Ja.
Warum sage ich das bewusst bezwecken damit? Es kann ja dann auch das Ergebnis sein des Projektes, dass wir gar nicht mehr so eine Checkliste haben, sondern wir vielleicht nur noch eine Leitfaden verwenden, der aber sehr rudimentär ist und so eine Leitrichtung gibt, aber die genaue Ausgestaltung darf jede Führungskraft machen, wie sie möchte. Und es gibt nur noch 2, 3 Ziele, die am Ende stehen, aber wie der Mitarbeiter mit der Führungskraft auf die Ziele gekommen ist, das ist denen im Jahresgespräch überlassen. Also man kann das ganz offen dann plötzlich gestalten, dann hat man gar nicht mehr so eine Checkliste. Oder eben man geht noch viel mehr in das Checklistendenken rein, je nachdem. Aber das weiß ich vielleicht am Anfang noch nicht. Nur das Projektziel ist klar. Wir wollen was den Führungskräften an die Hand geben, damit die Jahresgespräche wieder attraktiver werden.
Ja. Und Ergebnisoffenheit.
Genau. Und dieses Projektziel, also was wird damit bezweckt, das muss mir klar sein. Das muss allen anderen klar sein und an alle Helfrechtanwender der Pluszustand. Also die ideale Formulierung des Ziels. Ich möchte es jetzt nicht ausführen, weil dann bräuchte man einen neuen Podcast, aber an alle Helfrechtanwender Pluszustand, das ist es, was wir brauchen. Gut, jetzt weiß ich also schon mal, okay, das sind die nächsten Aufgaben, die anstehen. Umso wichtiger, weil ich ja nur die nächsten Aufgaben oft klar habe, ist, dass sich die Projektbeteiligten regelmäßig treffen. Gerne per Teams und dann abstimmen, wer hat jetzt was gemacht und wer kümmert sich jetzt um was bis zum nächsten Treffen. Und diese Treffen garantieren, dass wir dranbleiben. Sie garantieren, dass wir nicht zu viele Überschneidungen haben in der Arbeit, nicht, dass parallel am gleichen gearbeitet wird. Sie bringen mich auch in Zugzwang, meine Aufgaben umzusetzen. Und sie ermöglichen die Flexibilität. Für alle, die sich jetzt tiefer im Projektmanagement auskennen, ich habe sozusagen den Sprint etwas uminterpretiert, im Sinne von, wir haben jetzt hier kein agiles Projekt in unserer Vorstellung, sondern eher so ein Zwischending zwischen agil und starr. Und da ist aber trotzdem wichtig, auch wenn das gar nicht so agil ist, das Projekt, dass wir uns regelmäßig treffen und regelmäßig kurz abstimmen, wer ist an was dran, läuft das noch so oder müssen wir unser Projekt und unsere Aufgaben anpassen. Und da empfiehlt sich nach Erfahrung, es 14-tägig zu machen, weil wöchentlich meist zu kurz. Aber mindestens einmal monatlich. Monatlich ist eigentlich schon zu spät. Zumindest wenn es in die heiße Phase des Projektes geht, dann bitte kurzfristiger.
Darf ich noch einen Baustein aus der Helfrecht-Methodik hervorheben? Sie haben das so en passant gerade erwähnt, nämlich, dass wir, wenn wir diese Meetings haben, vielleicht damit anfangen mit der Frage, was haben wir seit dem letzten Mal geschafft? Was ist die Standardfrage normalerweise? Was ist noch offen? Was ist noch nicht geschafft? Was müssen wir noch tun? Und das hat eine gewisse Frustration zur Folge. Weil tatsächlich Erfolge auch gar nicht wahrgenommen werden. Und wir dürfen und sollen Erfolge auch wahrnehmen. Erstens mal ist das Stimmungspflege und zweitens mal, ja, verlieren wir sowas häufig aus dem Fokus, sondern wir müssen da immer wieder, ja, und auch uns selber an die Kandare nehmen, weil das sonst zu unübersichtlich wird. Weil was haben wir schon alles geschafft? Das sind ja auch die Meilensteine, die wir haben. Auf welchem Weg sind wir? Sind wir auf einem guten Weg? Das können wir daran natürlich sehen und nicht immer dadurch, dass wir vor uns herschieben, was noch alles zu tun ist letztendlich. Da könnte eher mal Verzweiflung aufkommen.
Das zeigt, dass diese Projektmeetings wahnsinnig erfolgskritisch sind. Sie sollten nicht zu lang sein, sie sollten effizient sein, sie sollten kurz sein und sie sollten nicht demotivierend sein. Und damit sie nicht demotivierend sind, nochmal kurz, was haben wir schon geschafft, was haben wir schon erreicht? Gerade je länger ein Projekt läuft, desto eher kommt da mal die Demotivation rein, es zieht sich, wir kommen nicht voran und jetzt wieder eine Schleife drehen. Und da ist es wichtig zu sehen, hey, wir haben schon einiges geschafft, wir sind schon gar nicht mal ganz schön weit gekommen. Und dann darauf achten, dass diese Meetings nicht zu lange sind, weil das nervt, denn man hat es hier regelmäßig und man hat hier noch andere Projekte und wenn man dann für jedes Projekt auch nochmal alle 2 Wochen oder 2 Stunden reden muss, nervt. Also kurz und knapp aufs Wesentliche, ohne aber die Wertschätzung zu vergessen. Danke für den Hinweis dazu. Daneben wäre es natürlich auch wichtig, dass wir kein Wunschdenken haben und deswegen finde ich die 14 Tage so schön, weil man kann ja realistisch planen, was schaffe ich in 14 Tagen. Ein Monat klingt schon immer so lang. Ach, ein Monat, da ist ja 4 Wochen Zeit. 14 Tage ist schon, deswegen bin ich da auch ein Freund von, also bitte realistisch bleiben. Die meisten Projekte haben zu wenig Zeitressourcen und zu wenig Geldressourcen, das sie eigentlich brauchen. Wir sind da immer viel zu utopisch in der Abschätzung. Also da bitte an jedem Projektmanager immer Puffer planen und diesen Puffer vor keinem verraten. Wenn du einem erzählst, du hast Puffer, hast du ihn schon nicht mehr, dann ist der Puffer schon weg. Das heißt, Zeit- und Geldpuffer, ohne es jemandem zu sagen. Und immer wieder auch die Prioritäten neu justieren. Also was vor 2 Wochen wichtig war, kann jetzt schon wieder unwichtig sein.
Ja, in der Tat, das muss man ja auch regelmäßig überprüfen. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ist das überhaupt noch unser Ziel? Auch das kann man immer wieder mal auf den Prüfstand stellen. Hat sich das vielleicht nicht geändert? Und das hatten wir vorhin schon mal unter dem Hinweis der Ergebnisoffenheit. Ja. Und die Ergebnisoffenheit, die muss man sich bewahren, weil es kann ja durchaus auf dem Weg sich auch herausstellen, dass das ursprünglich angestrebte Ergebnis doch nicht das allein glückselig machende ist. Und da muss man einfach auch umplanen. Und das ist eben das Wichtige am Planen. Das ist kein starres Korsett, sondern das ist letztendlich ein Weg, der aber immer wieder überprüft werden kann. Und wenn ich vom Weg abgewichen bin, dann kann das 2 Gründe haben. Erstens, ich war nachlässig, dann bitte zurück zum Weg. Oder aber das Ziel ist nicht mehr relevant. Und das erkenne ich natürlich nur, wenn ich gut geplant habe. Und deswegen ist Planen nicht unbedingt für die Katz, auch wenn das Ergebnis dann ganz anders aussieht, sondern dass ich den Weg wirklich gut erkennen kann, der mich dann auch zu meinem besten Ziel, zu meinem besten Pluszustand führt.
Dann nächster Aspekt, der da Thema Planung relevant ist, man kann am Anfang die Meilensteine vielleicht ganz gut greifen und sagen, okay, das sind unsere Meilensteine, da wollen wir bis dahin kommen. Die einzelnen Tätigkeiten und Aufgaben, die kann ich von Anfang an noch nicht durchplanen, brauche ich auch nicht. Ich brauche nicht den letzten Schritt komplett durchdenken. Sinnvoller ist es dann von Meilenstein zu Meilenstein in die Detailplanung einzutauchen und dann noch Aufgaben zu verteilen. Auch deswegen wichtig, wir brauchen klare Rollen. Also wer ist der Entscheider im Projekt? Wer trägt die Verantwortung? Wer wird als Experte mit hinzugeholt, wenn man Expertenfragen hat? Wer ist als Umsetzer mit dabei? Und das muss auch abgestimmt werden mit meinen Führungskräften. Das heißt, wenn ich für ein Projekt mitwirke, dann muss meine Führungskraft das nicht nur wissen, sondern auch erkennen. Dafür kriegt Volkmar Zeitkapazitäten zur Verfügung gestellt. Und dann brauche ich also einen Projektleiter, der sich auch darum kümmert, wenn sie mir nicht zur Verfügung gestellt werden. Und der Projektleiter, je nachdem, wenn er nicht selber in der Geschäftsführung drin ist, braucht noch einen, ich sag mal, Leader oder Mentor, der aus der Geschäftsführung kommt, der sagt, mir ist dieses Projekt wichtig und deswegen wird dem auch Zeit eingeräumt und im Notfall werde ich dann auch mit dem Abteilungsleiter sprechen, der sich da vielleicht ein bisschen querstellt. Also auch das ist wichtig, die Rollen müssen klar sein und die müssen auch benannt sein und wenn ich schon von Anfang an ein Projekt habe, in dem keiner aus der Geschäftsführung oder aus der oberen Führungsebene dahinter steht und alle das doof finden, dann ist die Gefahr, oder es ist erst nicht wichtig erachten, ich sag's mal so, dann ist die Gefahr, dass das Ganze nichts wird, verdammt hoch.
Absolut. Und realisiert sich wieder das, was wir öfter auch schon benannt haben. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Wenn da niemand dahinter steht, warum soll ich dann erwarten, dass Mitarbeiter dahinter stehen? Ich fand einen Aspekt noch ganz wichtig, den Sie gerade angesprochen haben. Und zwar, ich muss keine Detailplanung bis zum letzten Schritt machen. Ich habe da mal ein sehr lustiges Bild gesehen, sogar tatsächlich als Bild in einem Lehrbuch, die sogenannte Planungstrompete. Das fand ich sehr lustig, weil das eigentlich eine Selbstverständlichkeit zeigt. Nicht? Je weiter weg, desto variabler, desto offener, nicht? Der Trompetentrichter vorne. Und je näher wir ans Jetzt kommen, desto präziser muss es ausgearbeitet sein. Und ich denke, das ist eine Binsenweisheit, aber die muss man sich immer wieder mal vor Augen führen, weil dieses perfekt bis zum Schluss planen hat häufig nur eins zur Folge, nämlich, dass wir nicht starten.
Ja.
Und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Man darf auch erstmal starten und man darf auch wieder umplanen, aber lieber unperfekt gestartet als perfekt gezögert. Das muss man ja vielleicht auch mal festhalten.
Weiterer Aspekt. Jetzt haben wir also unsere 14-tägigen Meetings. Jetzt habe ich also all meine Aufgaben, die ich da irgendwie erledigen soll. Da waren wir am Anfang des Podcasts. Und jetzt ist wichtig, dass ich zum einen mir feste Zeiträume blocke in den 2 Wochen, wo ich an diesen Projekten arbeite, weil es kommt immer was dazwischen. Die eigentliche Kerntätigkeit ist ja immer umfangreich genug, um mehr als einen Arbeitstag zu füllen. Also muss ich bewusst sagen, an diesen 2 Stunden arbeite ich konzentriert an dem Projekt und versuche das eine Art stille Stunde, was wir das im Podcast schon mal bearbeitet haben, wenn nicht, sollten wir es noch tun.
Ja.
Stille Stunde, wo ich mich konzentriere auf diese Tätigkeit jetzt, auf die Umsetzung der Tätigkeit, wo ich nicht abgelenkt werde, nicht gestört werde, um die Dinge umzusetzen, voranzubekommen. Also ich muss mir Zeiträume blocken für die Projekte und dann habe ich ja meine To-Do-Liste von dem Projekt, wo ich sehe, okay, was jetzt abzuarbeiten ist. Wenn ich dann das Gefühl habe, oh, ich kann mir gar nicht so die Freiräume blocken, die ich bräuchte und jetzt so langsam bin ich ein bisschen überfordert, ich habe das Gefühl, ich schwimme, dann nutze ich die KI. Das heißt, ich gehe rein in die KI und sage der KI, guck mal, das sind alles meine Aufgaben. Die Aufgaben, meine Standardaufgaben für nächste Woche, das sind die To-Dos für das Projekt A, das sind die To-Dos für das Projekt B. Dann versuche ich hinter jeder Aufgabe der Projekte und auch meiner Standardaufgaben in Klammern so ein grob Zeitfenster, also was ich so schätze, wie viel Zeit ich da für die nächsten 2 Wochen brauche und wie hoch die Priorität ist. Also kann es verschoben werden oder nicht? Muss ich auch der KI kurz erklären, was das bedeutet. Und dann wird die KI mir eine Wochenplanung erstellen. Vielleicht noch Hinweis an die KI, du, ich brauche noch ein bisschen Zeitpuffer, verplan bitte pro Tag nur maximal 60%. Und wie gehe ich jetzt damit um? Und dann kriege ich da eine gute Übersicht, was in den nächsten 2 Wochen wie machbar ist. Und das heißt, die KI kann auch dann ja wunderschön spielen mit den Inhalten, die ich da vermittle und in einer Geschwindigkeit analysieren und rechnen, die ich nicht könnte und kann dadurch einen wunderschönen Wochenplan für mich erstellen. Meine Empfehlung auch immer, eine ganze Woche planen, also die Projektbesprechungen 14-tägig, die Planung für mich persönlich, für mich allein wöchentlich, wo ich dann die nächste Woche mir reinschaue, wo blocke ich für meine Projekte. Und wie gesagt, wenn ich merke, ich habe gerade das Gefühl, ich kriege das gar nicht als unter in dieser Woche, dann die KI um Hilfe bitten.
Und ganz ohne KI bin ich tatsächlich auch ein großer Freund für Zeit zu blocken. Ich mache mir da auch Termine. Ich bin ein großer Feind, in Anführungsstrichen, muss man das natürlich sehen, der Aufgabenverwaltung. Weil Aufgaben, da, die hat man zum Beispiel an einem Tag drinstehen, dass man die an dem Tag mal machen müsste und am Ende des Tages stellt man fest, man hätte sie mal machen gemüsst. Und das bringt mich persönlich nicht weiter. Ich habe alles als Termin drin, als Zeitblock drin, weil das hilft mir eben auch bei der Wochengestaltung, bei der Tagesgestaltung, weil da kommt garantiert irgendjemand, der sagt, oh, da müssen wir nochmal eine Besprechung, hast du da Zeit? Und dann kann ich sofort sagen, nein, habe ich nicht, weil da habe ich was Wichtiges zu tun, egal was das ist, ein Termin wie wer anders oder eben meine Aufgabe. Oder aber ich weiß, wenn ich da jetzt Ja sage, dann muss ich für diese Aufgabe, die da drin steht, irgendwo einen weiteren Zeitslot finden. Und das hilft mir persönlich sehr gut bei der Planung, dass ich das eben als Zeitblöcke reserviere. Das muss nicht so weit gehen, dass man da alles einträgt vom Zähneputzen, Brötchen kaufen, was weiß ich. Ja, also das sicherlich nicht. Habe ich auch mal einen Kalender gesehen in einem YouTube-Video, das halte ich für sehr übertrieben. Aber so die wichtigsten Zeitblöcke einfach mit anlegen. Und da hat man ja dann auch schon so ein bisschen den Fokus auf, wie lange wird das wahrscheinlich dauern. Nicht? Und da ist man am Anfang vielleicht mehr, manchmal weniger gut, die Zeiten abzuschätzen, aber es wird besser. Es wird besser, die Zeiten da auch realistisch abzuschätzen.
da müsste man wirklich eintauchen nochmal in Selbstorganisation, weil da kann man
Absolut.
wirklich ganz, ganz viel noch dazu ergänzen. Ich sehe das exakt wie Sie. Also ich finde eine Aufgabenliste sinnvoll, wenn ich zum Beispiel sage, das mache ich irgendwann jetzt 2 Monate später, dann halte ich
Ja,
das irgendwo fest. Aber wenn ich meine Woche strukturiere, dann sollte ich den Aufgaben ein Zeitfenster zuweisen, in dem ich die auch mache. Gerne dann nochmal, es gibt Aufgaben, die sind für mich wie ein Termin, und es gibt für mich Aufgaben, die sind wie ein Termin, der verschiebbar ist. Also wo ich einfach weiß, die haben jetzt keine Prio 1, die kann ich auch anders machen, aber ich möchte sie schon gern mal, sonst habe ich hinten raus wieder zu viel. Und wenn man aber so etwas dann durchplant, dann bitte auch darauf achten, dass zwischendrin auch Luft ist zum Durchschnaufen, weil die Gefahr ist, dass ich dann in der Daueranspannung bin, weil ich ständig Projekte, Projekte, Aufgaben, 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 wie es mein Kalender mir sagt. Also dann brauche ich auch die 5 Minuten, 10 Minuten, die ich mir, auch wenn ich das nicht von selbst schaffe, blocken kann, wo ich durchschnaufe, wo ich Zeit mir nehme. Und diese 10 Minuten, die ich dann habe, bitte nicht ans Smartphone ran, weil Smartphone ist wieder Gehirndoping. Bitte nicht irgendwie ins Internet rein, das ist auch wieder Gehirn, sondern eine Tätigkeit, in denen meine Gedanken mal fliegen können. Also entweder gehe ich spazieren, gehe laufen oder mache meine Kurzmeditation, meine Atemmeditation, was auch immer einem liegt. Aber der Kopf muss frei werden.
Einmal ums Gebäude beispielsweise. Das hilft auch manchmal weiter.
Ja.
Und tatsächlich, Entspannung ist eine Aufgabe.
Ja.
Weil ohne die nötigen Entspannungstage auch, ja, ich kann nicht 24/7 arbeiten. Das geht nicht. Ich brauche die Entspannung. Ich brauche den freien Tag auch in der Woche. Ansonsten wird auch die Arbeit irgendwann nicht mehr produktiv sein.
Und da ist auch bei Multiprojektmanagement so wichtig, dass wir nicht von den Projekten hin und her springen, sondern jetzt 2 Stunden Projekt A, dann kurze Pause, dann Projekt B. Und diese kurze Pause wird mir so viel Effizienzgewinn bringen dann im Projekt B, dass sich das mehr als rechnet, also ganz effizient gedacht. Und wichtig eben nicht ständig springen. Und wenn ich bei Projekt A bin, dann habe ich auch nicht in mein Outlook reinzugucken, Posteingangsfach, weil das mich wieder von Projekt A ablenkt. Also ich bleibe jetzt bei dieser Aufgabe. Und ich glaube, durch unsere Smartphone-Nutzung ist das eine der größten Herausforderungen für uns geworden, länger als eine halbe Stunde bei einer Sache zu bleiben, ohne gedanklich wieder 100 Mal. Wir springen alle gedanklich weg. Das ist
Ist es
normal.
noch eine halbe Stunde?
Ja, wir springen gedanklich schneller. Aber dass wir zumindest nicht das Smartphone zur Hand nehmen, nicht in Outlook reingucken, dann springen wir halt gedanklich weg, aber dass wir wieder zurückkommen zu unserer Aufgabe. Und dazu muss eben konzentrierte Arbeit möglich sein. Genau. Also, das zu schaffen, und das bei Multiprojektmanagement ganz wichtig, weil ich ja so viel im Kopf behalten muss. Und deswegen so wichtig, sich eine Struktur zu schaffen der Aufgaben, dass ich sie nicht beim Kopf behalten muss. Drum ist so wichtig, die KI zur Rate zu ziehen, wenn ich mich neu organisieren möchte. Drum ist so wichtig, feste Zeitblöcke zu haben, Termine für mich zu haben, Termine, an denen ich an diesen Aufgaben arbeite, damit ich nicht an Überlastung zugrunde gehe. Denn Multiprojektmanagement ist ein Riesenstressfaktor. Und diesen Stressfaktor kriege ich nur in Zaum, indem ich wieder den Überblick behalte. Gibt es noch einen ganz schönen Hinweis? Stress entsteht nicht, wenn man zu viel zu tun hat. Stress entsteht, wenn man das Gefühl hat, man hat es nicht mehr im Griff. Und dieses Ich hab's im Griff, das ist das, was wir durch die Tipps, die wir jetzt gegeben haben, ja, unseren Zuhörern schenken wollen. Das Gefühl, ich hab's im Griff.
Ein wunderbares Schlusswort, denke ich.
Ja, man könnte noch so viel über Projektmanagement, aber das werden
Absolut.
wir tun. Das war jetzt mal so ein paar kleine, ich hoffe, Quick-Wins für unsere Zuhörer.
Der Erste-Hilfe-Kasten, genau.
Oder für alle, die schon länger da tätig sind, einfach nur ein Reminder. Ach ja, stimmt, sollte ich mal wieder. Oder auch nur eine Bestätigung, mache ich doch alles schon.
Genau.
Danke.
Danke Ihnen.
Bis zum nächsten Mal.
Jawohl.